Ganz herzlich, hallo, 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 Erde an Detmold Nord. So, ja, jetzt bin ich auf Sendung, wunderbar. Es ist stürmisch hier vorne. Tatsächlich. So, ich freue mich natürlich sehr, dass wir den Gottesdienst hier so zusammen feiern dürfen. Freue mich auch sehr über den Besuch, den wir haben dürfen, über die Verstärkung, dass ihr da seid. Wir haben uns auf euch gefreut, haben für euch gebetet. Und als ich so drüber nachdachte, wie wird das laufen, das Baseballcamp zusammen mit Geschwistern, die wir ja nur zum Teil kennen, also Raoul ausgenommen, Raoul kennen wir gut. Wie wird das sein? Und ich habe mich erinnert an eine Geschichte, die ich irgendwann mal gelesen habe. Und zwar der russische Dichter Turgenev hält folgende Geschichte fest. Er ging abends durch die Straßen seiner Stadt und es kam ein älterer Bettler auf ihn zu. Und der Bettler fragte ihn nach irgendeiner Gabe. Und Turgenev wollte ihm helfen und sucht in seinen Taschen, findet aber nichts. Und dann sagt er diesem älteren Bettler: Tut mir leid, Brüderchen, ich habe nichts da, das ich dir geben könnte. Und der Bettler verneigt sich vor ihm und sagt: Vielen, vielen Dank. Dann sagt Turgenev: Wofür bedankst du dich? Ich habe dir nichts gegeben. Dann sagt der Bettler: Doch, mein Brüderchen, du wolltest mir ernsthaft helfen und dafür danke ich dir. Weil viele Leute gehen einfach so vorbei. Du wolltest mir helfen und dafür danke ich dir. Hilfe brauchen wir in vielerlei Hinsicht. Und ich habe heute Morgen meine Predigt deshalb ganz schlicht mit diesen Worten überschrieben und das ist meine tiefste Überzeugung. Gott lächelt, wenn Glaubende gemeinsam helfen oder gehorsam helfen. Gott lächelt, wenn Glaubende gehorsam helfen. Christen, die gehorsam helfen, die erfreuen Gott. Und zwar beginne ich meine Predigt so, dass ich auf Apostelgeschichte 15 zurückgreife. Hier erleben wir, das ist eine Geschichte, die ich euch erzählen werde heute Morgen, die ganz viel mit Bedürftigkeiten auf der einen Seite zu tun hat, auf der anderen Seite ganz viel mit Hilfe zu tun hat. Und es wird deutlich, jeder ist mal bedürftiger, jeder ist mal helfender. Und wenn wir dieses einsetzen, als Geschwister zusammen, dann machen wir unserem Herrn Freude. Und ich wünschte mir sehr, dass die Woche, die vor uns liegt, so geartet ist, dass wir als Christen gemeinsam aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Generationen mit unserem Miteinander Gott Freude machen. So beginnt unser Text. Wir lesen in Apostelgeschichte 15, dass Paulus und Barnabas, die machen sich auf, um Christen zu helfen. Da haben wir diesen ganz schlichten Text, der sagt: Nach einigen Tagen, es fand das Apostelkonzil statt, sie haben in Jerusalem ganz tolle Dinge beschlossen. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern und Schwestern sehen, in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es ihnen geht. Also wir wollen den Geschwistern helfen, denen wir begegnet sind, und denen etwas von dem erzählen, was die Apostel hier richtungsweisend für sie beschlossen haben. Und sie machen sich auf. Jetzt springen wir in unseren Text nach Apostelgeschichte 16. Ab Vers 4 wird uns davon berichtet, wie sie sich aufmachen. Und zwar steht dort: Als sie aber durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen die Beschlüsse, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefasst worden waren, damit sie sich daran hielten. Da wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und nahmen täglich zu an Zahl. Es war diese Frage da: Wie lebt man das Evangelium? Wie kommen wir mit Gott ins Reine? Wie passt Tradition, die ja manchmal sehr unterschiedlich ist, und das Evangelium zusammen? Dafür hatte man eine Lösung gefunden und die Geschwister brauchten diese Hilfe. Also ziehen Paulus und Barnabas los und bringen ihnen die Hilfe. Und ich finde es auch bezeichnend, wie dann dort steht: Da wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und nahmen täglich zu an Zahl. Ihr lieben Texaner, schön, dass ihr hier seid. Ich würde mich sehr freuen, wenn über dieser Woche am Ende genau das Gleiche gesagt werden könnte. Nämlich, dass die Gemeinden im Glauben gefestigt wurden und täglich zunahmen an Menschen, die Gott durch die Gemeinde ruft. Und dann wird die Geschichte uns weitererzählt. Also Paulus und Barnabas, sie ziehen los. Es wird dann ganz schlicht so skizziert, dass sie sagen, sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien. So, ich nehme das mal hier auf der Landkarte mit. Also hier durch Galatien, Phrygien ist etwas mehr im Norden. Da ziehen sie durch und unser Text berichtet dann, dass eine gewisse Ratlosigkeit da war. Hier sind wir schon mal gewesen, machen die Apostel für sich fest, wie geht es denn jetzt weiter? Wie geht es denn jetzt weiter? Und dann berichtet unser Text, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asia. Da lernen wir, okay, sie haben für sich entschieden, wir gehen einfach Richtung Westen und predigen in Asien, aber irgendwie lässt der Geist das nicht zu. Was machen wir jetzt? Wir wollen doch Gott dienen, aber irgendwie kommen wir nicht weiter. Wir brauchen Hilfe. Nun, Paulus wäre nicht Paulus, wenn er nicht eine Idee hätte. Klappt der Westen nicht? Dann spricht unser Text weiter davon in Vers 7. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Also Paulus entscheidet sich dann Richtung Osten zu gehen, nach Bithynien, klappt aber auch nicht. Der Geist Gottes wehrt ihnen. Und während wir diese Zeilen lesen, merken wir, wie die Apostel mehr und mehr ratlos werden. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Also Westen half nichts, Osten half nicht, Norden geht nicht, da ist Meer, vom Süden kommen wir. Was sollen wir tun? Wir ziehen uns zurück und bleiben einfach in Troas, ratlos. Die Apostel brauchen Hilfe. Unser Text geht dann zum Glück weiter, indem er uns berichtet, und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht, ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Makedonien und hilfe uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hat, ihnen das Evangelium zu predigen. Eine Kombi aus Bedürftigkeiten und Hilfen. Und ich habe das für mich festgemacht, also hier kommt der Ruf rüber nach Europa. Also die Apostel taten schon das Gleiche wie ihr Texaner. Sie kommen nach Europa, um den Menschen was von Gott zu erzählen, weil sie merken, die brauchen Hilfe. Und ich habe jetzt 4 Punkte für mich formuliert, in welcher Hinsicht sie Hilfe brauchten. Zum einen Hilfe auf dem Weg der Nachfolge. Die Apostel haben Verschiedenes probiert. Wir wollen das Evangelium weitersagen auf diese Weise in Asia. Ging nicht. Auf eine andere Weise und an einem anderen Ort. Im Osten ging auch nicht, im Norden geht nicht. Was immer wir tun, wir kommen nicht weiter in unserer Nachfolge, in unserem Dienst für den Herrn. Auf der anderen Seite sind Menschen in Europa, die fragen nach Gott. Das hat Paulus gar nicht auf dem Schirm. Wie kommen diese 2 Gruppen zusammen? Wir brauchen Hilfe und Gott schickt ihnen die Hilfe. Nämlich, sie bekommen eine Vision. Und mich bewegt das so, wenn ich das lese, weil ich feststelle, Gott lässt die Apostel nicht alleine. Sie haben Hilfe auf dem Weg der Nachfolge, in der Frage, wie geht's weiter? Wir kommen nicht weiter, wir brauchen jemanden, der uns unterstützt und das geschieht. Und ich habe heute Morgen ein wenig den gleichen Eindruck. Wir hier in der Gemeinde in Detmold Nord, wir versuchen Menschen zu erreichen, aber es gelingt nur zum Teil. Wie kommen wir weiter? Und zum Glück gibt es Geschwister in Texas, die kommen und sagen, da springen wir mit auf. Da wollen wir euch unterstützen. Wir wollen den Weg gemeinsam mit euch gehen. Und da will ich sagen, schön, dass ihr da seid. Wir brauchen diese Hilfe. Gott lächelt, wenn Glaubende gehorsam helfen. Ich glaube, Gott hat Freude an dem, was wir hier diese Woche tun. Wir müssen sagen, einige Dinge funktionieren nicht. Wie die Apostel sind wir auf den Anstoß von außen angewiesen und wir freuen uns auf das, was ihr hier mitbringt. Ein zweiter Gedanke fällt mir auf. Hilfe in besonderen Lebensumständen. Ich meine, es liest sich so, dass das Team irgendwie auf dem Schlauch steht. Es geht nicht weiter. Wir wissen nicht, wie Gott ihnen klar gemacht hat, dass das nicht deren Weg ist. Wenn man so Kommentare liest, gibt es da verschiedene Vorschläge. Es gibt in diesem Text einen ganz kleinen Wink in Vers 10. Wenn ihr mal Vers 10 in den Fokus nehmt, warum konnte Paulus nicht weitermachen? Nun, Apostelgeschichte 16, Vers 10 ist ein ganz bedeutsamer Vers in der Apostelgeschichte, denn der Verfasser der Apostelgeschichte spricht immer von ihnen. Die Apostel taten das, Paulus und Barnabas tat das. Und jetzt in Apostelgeschichte 16, Vers 4 taucht auf einmal das Wort wir auf. Wir entschieden uns, den Weg weiterzugehen. Und man merkt, aus die haben das gemacht, wird auf einmal wir gemeinsam haben das gemacht. Also der Verfasser der Apostelgeschichte ist dazugekommen. Und von jetzt an, von Apostelgeschichte 16, Vers 10, berichtet er im Wir-Modus. Wer war denn der Verfasser der Apostelgeschichte? Nun, das wissen wir recht treffsicher. Das war Lukas, der auch das Evangelium geschrieben hat. Was war denn Lukas von Beruf? Im Kolosserbrief lesen wir davon. Der war Arzt von Beruf. Das heißt, hier zu dem Missionsteam des Paulus, das nicht weiterkam, kam ein Arzt und der springt mit auf und der hilft denen. Wir wissen nicht, ob dieses es geht nicht weiter mit Krankheit zu tun hatte. Das wissen wir nicht genau. Es kann gut sein. Paulus berichtet an mehreren Stellen seines Wirkens, dass er mit Krankheit zu kämpfen hatte. Da denke ich an 2. Korinther 12, da sagt Paulus, wie ein Engel, der mich mit Fäusten schlägt, von Schmerzen berichtet er. Im Galaterbrief lesen wir, dass Paulus sagt, wenn es möglich gewesen wäre, ihr hättet eure Augen rausgerissen und mir gegeben. Da merkt man, Paulus hat offensichtlich ein Problem mit Augen gehabt. Denn am Ende des Briefes schreibt er ganz groß, seht, mit welchen großen Buchstaben ich euch schreibe. Da merkt man, Gleitsichtbrille gab es nicht. Paulus hat Probleme mit Gesundheit gehabt. Wir lesen an 3 Stellen des Neuen Testamentes, dass er Mitarbeiter zurücklassen musste wegen Krankheit. Und ich lerne, das sind besondere Lebensumstände. Da braucht Paulus Hilfe. Und es kommt ein Arzt. Und er bleibt bei ihm und er hilft ihm in ganz praktischen Dingen des Alltages. Also Paulus war nicht der unverwüstliche Einzelkämpfer, der unterwegs war. Oder Paulus und Barnabas, die zu zweit als Team. Da waren immer Leute da, die halfen. Die ihm halfen bei körperlichen Grenzen. Und bei den Dingen, die er eben nicht dabei hatte. Und so will ich diese Woche verstehen, ihr Lieben. Wir brauchen einander, wir bedürfen einander. Ihr lieben Texaner, wir brauchen euch. Ihr bringt etwas mit, was wir nicht haben. Zum Glück Ärzte haben wir in dieser Gemeinde, sogar ein paar. Aber Texaner haben wir nicht. Und ihr bereichert uns in einer Art und Weise, wie wir das selbst nicht bringen können. Und das ist gut, schön, dass ihr da seid. Für mich sind da so besondere Lebenssituationen und besondere Lebensumstände, in denen wir sagen können, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, dass aus dem ihr und Detmold, dass wie in unserem Text hier ein Wir entsteht. Wir dürfen gemeinsam dem Herrn dienen diese Woche. Dann handeln wir so, dass es unserem Herrn Freude macht. Ich mache mal weiter in dem Text. Der dritte Punkt, der mir auffällt, ist Hilfe in regionalen Besonderheiten. Das überliest man schnell und man braucht auch ein wenig historisches Hintergrundwissen. Die Gegend, in der Paulus unterwegs ist, also Troas und wo er dann hinfährt, das ist eine ganz besondere Gegend, denn sie hat viel mit dem großen Sohn Griechenlands zu tun. Der ganz große Sohn Griechenlands ist Alexander der Große. Er lebte von 356 bis 323 vor Christus, ein ganz großer Feldherr, der das griechische Reich zum Osten hin erweitert hat. Und die Gegend, in der Paulus unterwegs ist, das ist die Gegend, die am stärksten von Alexander dem Großen geprägt ist. Man erkennt das daran, wir sagen Troas, das ist nur die halbe Wahrheit. Die Stadt hieß nicht Troas, sie hieß Troas, aber das war nur der halbe Name. Die Stadt hieß Alexandrinisches Troas. Also alles, was hier passiert, weist auf Alexander den Großen hin. Dann geht er rüber in eine Stadt. Nun, der Vater von Alexander hieß Philipp. Deshalb gab es dort eine Stadt, die hieß Philippi. Und er hatte eine Schwester, die hieß Thessalonike. Deshalb gibt es eine Stadt, die heißt Thessalonich. Und das sind die Städte, in denen Paulus unterwegs war. Und er bekam dort viel Hilfe von den Leuten, die dort lebten. Da begegnet uns gleich in Apostelgeschichte 16 die Lydia, eine Frau, die ihm hilft. In Philippi, wenn wir Apostelgeschichte 17 und 16 lesen, da waren Geschwister in Philippi, nachdem Paulus dort gepredigt hat. Die helfen ihm, nachdem er aus dem Gefängnis freigekommen sind. In Thessalonich gibt es einen Volksaufstand und Paulus will sich da ins Getümmel stürzen. Und die Leute sagen, nee, bloß nicht. So was macht man hier nicht. Bleib hier. Und man merkt, Paulus braucht Hilfe in diesen regionalen Besonderheiten. Und ich dachte, ich lasse es mir nicht nehmen, heute Morgen euch Texaner eine kleine Einführung zu geben über die regionalen Besonderheiten von Lippe. Ja, Alexander der Große kommt nicht von hier. Das ist ja ganz offensichtlich. Aber wenn ihr in Lippe wart, dann ist es schon ganz klar, ihr müsst Kenntnis haben, und zwar von einer ganz besonderen Person. Hermann. Ihr wart nicht in Lippe, ihr lieben Texaner, wenn ihr nicht beim Hermann wart. Ja. Eine Besonderheit dieser Region. Und zwar hier wurden die Römer gestoppt, als sie vom Süden kamen und die Germanen sich ihnen entgegenwarfen. Und da ist man in Lippe stolz drauf. Allerdings, wenn man schaut, was waren denn die Besonderheiten von Lippe? Es gibt einige Zitate von Tacitus, also einem römischen Geschichtsschreiber, der über die Germanen geschrieben hat, die hier in Lippe lebten. Da will ich euch sagen, ganz offensichtlich waren die Germanen hier in dieser Gegend ein besonderes Völkchen. Denn dieses Zitat wird 91 nach Christus, da macht man das so vom Zeitablauf fest. Und es war die Frage, sind das unterschiedliche Völker, die sich hier den Römern entgegenstellen, oder ist das nur ein Volk? Und Tacitus kommt zu dem Ergebnis, das ist ein Volk, die Germanen. Und er begründet das folgendermaßen, indem er sagt, diese Region ist sehr rau und unwirtlich, nur schwer überhaupt zu erreichen. Dass jemand hier freiwillig einwandert, ist unvorstellbar. Er beschreibt Land und Klima als unfreundlich, trostlos, arm an fruchtbarem Boden und wertvolle Bodenschätze. Also für Tacitus, wenn er über Lippe hier spricht, wo die Germanen leben, da sagt er, hier will kein Mensch freiwillig hin. Ja. Unvorstellbar, dass sich hier Leute sammeln. Und in der Tat ist Lippe ein besonderes Örtchen, eine besondere Gegend. Also ich gehöre auch zu den Dazugezogenen, ich komme nicht von hier. Ja. Was gibt es über Lippe zu sagen? Der nächste Flughafen, an dem annehmbare Flugzeuge landen, ist wenigstens 1,5 Stunden entfernt. Das ist für Amerika keine Distanz, aber für Deutschland eigentümlich. Wenn wir eine Autobahn in Richtung Süden suchen, brauchen wir 1 Stunde, bis wir eine Autobahn finden. Richtung Süden. Richtung Westen geht es da ein bisschen schneller. Also Lippe ist schon Provinz. Ihr werdet hier viele, viele nette Leute kennenlernen, aber auch eben Leute, die ihre Besonderheiten mitbringen. In Lippe gibt es ganz viele Personen, die erst 1 oder 2 Generationen hier leben. Leute, die dazugezogen sind. Und jetzt gibt es nicht viel über Lippe zu sagen, außer dass es hier Provinz ist. Ich kann nur sagen, es sind Leute, zu denen euch der Herr sendet. Euch lieben Texaner. Es sind Leute, zu denen der Herr uns als Gemeinde sendet. Und ich bin gespannt, was Gott vorhat. Wir brauchen Hilfe in diesen regionalen Besonderheiten. Und einen letzten Gedanken möchte ich noch anreißen heute Morgen. Hilfe im Dienst des Evangeliums. jetzt müssen wir noch mal in die Bibel hineinschauen, und das ist auch wieder ein bisschen seziert, was ich gleich tun werde. Paulus sagte ja, wir wollten nach Asien reisen und das Evangelium verkündigen, aber das ging nicht. Wir wollten nach Bithynien reisen, um das Evangelium zu verkündigen. Das ging auch nicht. Also hier Bithynien und Asien nochmal umrahmt. Und es fällt schon auf, wenn wir die Landkarte angucken, Paulus durfte da nicht predigen. Aber das sind Städte, die wir kennen. Die tauchen in den Sendschreiben in Offenbarung 2 und 3 auf, obwohl Paulus hier nicht gepredigt hat. Laodicea scheint er gewesen zu sein. Obwohl er hier oben nicht gepredigt hat, scheinen hier Gemeinden zu sein. Wir lesen das ganz deutlich im 1. Petrusbrief. Dort steht für uns festgehalten, Petrus, Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben, und jetzt kommt's, in Pontus, Galatien, Kappadokien, in der Provinz Asien und in Bithynien. Also genau in den Gegenden, in denen Paulus nicht predigen durfte, finden sich Christen. Und wir stellen uns die Frage, wie kommen die dorthin? Wie kommen die Christen dorthin? Wer hat dort gepredigt? Wir wissen es nicht mal. Wir sehen nur, Paulus durfte dort nicht hin. Aber Gott hat seine Leute dort gehabt. Gott hat seine Leute dort gehabt, die anderen geholfen haben, zum Glauben zu kommen. Und dieser Text ermutigt mich so sehr, weil er mir klar macht, Gottes Bild ist größer als das unsere. Er macht mir klar, Gott will uns gebrauchen im Dienst des Evangeliums. Und das finde ich so spannend, darüber nachzudenken, wie will er uns denn diese Woche gebrauchen? Welche Begegnungen möchte er, dass sie stattfinden? Und vielleicht kannst du einem Kind nicht das ganze Evangelium sagen auf dem Sportplatz. Das ist nicht tragisch. Sag ihm das, was geht. Und morgen wird Gott ihm vielleicht jemand anders in den Weg stellen. Oder vielleicht werden wir Leute da haben, die haben schon viel vom Evangelium gehört. Die denken schon länger über Gott nach. Und sie stellen sich die Frage, wie kann ich mit Gott ins Reine kommen? Vielleicht sind das Menschen, die du in deiner Gruppe hast und Gott will dich gebrauchen, um sie zum Glauben zu rufen. Es hängt nicht alles an unserer Methodik, so wie nicht alles an Paulus hing. Auch wenn Paulus dort nicht predigen durfte, hat Gott seine Wege und seine Mittel gehabt. Und das ermutigt mich so sehr. Und deshalb sollten wir uns danach verzehren, darüber nachzudenken, wie kann ich Hilfe sein im Dienst des Evangeliums? Da, wo Gott mich hingestellt hat. Und in dieser Woche sehe ich ganz viele Möglichkeiten, wie wir das tun können. Zum Beispiel können wir sagen, ich bin zwar nicht auf dem Platz, aber ich weiß, wann dort Feierabend ist. Ich helfe zu fahren. Ich helfe dem Team, das den ganzen Tag auf dem Sportplatz war, dass die hier abends herkommen und hier duschen können und in Ruhe Abendbrot essen können. Das will ich tun. Das soll meine Hilfe sein im Evangelium. Oder dass wir sagen, ihr lieben Geschwister, ihr wart den ganzen Tag auf dem Platz, kommt, packt euer Zeug und fahrt in die Gemeinde, lasst euch gut gehen, wir bleiben hier, wir räumen auf. Ich gehe über den Platz und räume die Flaschen weg. Oder wir könnten auch sagen, ich komme einfach eine halbe Stunde früher, wenn ich meine Kinder abholen muss. Und ich will schauen, welche Eltern sind sonst noch da und will denen begegnen und sie nett begrüßen. Und eine besondere Hilfe im Dienst des Evangeliums sind die Kinder und Jugendliche, die teilnehmen aus unserer Gemeinde. Jetzt ein Wort an die Kinder und Jugendlichen an unsere Gemeinde. Ihr seid der wichtigste Faktor in der Begegnung mit den anderen Kindern. Und wenn du siehst, in deiner Gruppe ist ein Kind, das nicht zur Gemeinde gehört, dann lächel das mal freundlich an. Das wäre schon mal eine große Hilfe. Du darfst für Jesus einfach freundlich lächeln. Das kann jeder. Und wenn du sehr mutig bist, dann gehst du auch auf so ein neues Kind zu und sagst, hallo, mein Name ist Paulchen Panther oder wie auch immer du dann heißt. Das können wir doch tun. Hilfe am Dienst des Evangeliums. Dich vorstellen. Und wenn du im Laufe der Woche merkst, da ist ein Junge oder ein Mädchen in deiner Gruppe, mit dem du besonders gut zurechtkommst, dann kannst du sagen, du kannst auch mal zu uns in die Teenie-Gruppe kommen und dann würde ich mich freuen, wenn du neben mir sitzt. Ist das schwer? Ich würde sagen, nein. Das ist Hilfe am Dienst des Evangeliums, ihr lieben Kinder und Jugendlichen aus der Gemeinde, die ihr Teilnehmer seid. Gott will, dass du hilfst. Du kannst ja sagen, ja, was denn, ich will Spaß haben und Baseball spielen. Hätte Paulus so gedacht, wären wir heute keine Christen. Welche Hilfe kannst du bringen? Ich will euch eine Geschichte erzählen, die ich irgendwann mal gelesen habe. Und zwar, eine Schulklasse entscheidet sich, eine Bootsfahrt zu machen. Und das ist wie immer auf dieser Welt, wenn eine Klasse in einem Boot sitzt, das geht nie gut. Ihr seht das schon. Irgendwann gibt es die üblichen Verdächtigen, die fangen dann an rumzuhampeln und zu schaukeln und freuen sich, wenn die Mädels vor Angst kreischen. Ja. Und so war das auch bei dieser Klasse. Also sie fahren raus auf so einen See und es gibt die üblichen verdächtigen Pappnasen, die hampeln rum auf dem Boot und freuen sich, wenn die Mädels kreischen und plötzlich, sie haben es zu weit getrieben, das Boot kentert und geht unter. Jetzt ist die Not groß, was ist zu tun? Nun, sie haben großes Glück, da sind andere Boote in der Nähe, zum Beispiel dieser Ruderer. Der fährt auch dicht dran und nimmt dann ein Buch zur Hand. In dem Buch steht alles drin, was man braucht, wenn man Menschen retten möchte. Und er liest, weil er will das ja nicht unprofessionell tun. Und er liest von großen Helden, die Menschen gerettet haben, die anderen geholfen haben, die untergingen. Und er liest von unterschiedlichen Theorien, wie man retten kann. Und er ist sich ganz sicher am Ende, das ist die richtige Rettungsmethode und das ist die falsche. Und die ist altmodisch und die ist modern. Und während er da so liest, ärgert er sich über Leute, die falsch retten. Aber eins tut er nicht. Er rettet nicht. Er sitzt in seinem Boot und urteilt über die anderen. Zum Glück sind noch andere Boote da. Die machen es nicht so professionell. Die kommen einfach, reichen die Hand und ziehen die anderen ins Boot zurück. Und helfen. Und die Frage an dich und mich ist, wie sieht die kommende Woche für dich aus? Bist du bereit zu sagen, in dem Rahmen, wie ich helfen kann, will ich helfen? Ich freue mich, ihr Texaner, ihr habt viele, viele Kilometer zurückgelegt, um hier zu sein. Vielen Dank. Das schätzen wir. Wir brauchen eure Hilfe. Aber auch für uns als Gemeinde. Spürst du diesen Ruf? Gott will durch mich helfen. Was kann ich beitragen? Das kann eine ganz große Sache sein. Das kann auch eine ganz kleine Sache sein. Aber Gott lächelt, wenn Glaubende gehorsam helfen. Wir brauchen alle Hilfe. Hilfe auf dem Weg der Nachfolge brauchten die Apostel. Hilfe in besonderen Lebensumständen, mit Krankheit, mit Begrenzung. Hilfe in regionalen Besonderheiten. Hilfe im Dienst des Evangeliums. Und wenn es den Apostel schon so ging, dann sollten wir nicht darüber erstaunt sein, dass es dir und mir diese Woche vielleicht auch so geht. Wir brauchen Hilfe. Aber wir können auch Hilfe sein. Und zum Glück haben wir dich. Weil durch dich will Gott helfen. Bist du bereit? Machst du mit. Gott lächelt, wenn Glaubende gehorsam helfen. Ich freue mich auf diese Woche, sie mit dir zu verbringen. Amen.